So, jetzt kommt der blaue Panzer, Max. Oh, mit den Pilzen noch vorbeiboosten und der Sieg. Jawohl. So, Ralf, ich muss jetzt hier gerade noch mit Max ein bisschen Trainingslager machen für Shanghai. Und damit begrüße ich euch zur Vorschau hier zum großen Preis von China. Ja, Ralf, wir haben ein bisschen was zu besprechen, wollen jetzt aber auch heute mal nicht zu sehr über das Reglement sprechen, haben wir jetzt auch in den letzten Videos gemacht. Werden natürlich ein bisschen drüber reden, aber das soll jetzt nicht wieder 20 Minuten Hass gegen die aktuelle Regelauslegung sein. Ich begrüße dich erstmal ganz herzlich.
Nee, nicht Hass. Ich finde, man hat das Recht, als unabhängiger Journalist einfach seine Meinung zu sagen. Das hat mit Hass nichts zu tun. Man kann das gut finden, was in Australien in den ersten Runden passiert ist. Man kann es aber auch so sehen, dass es halt künstlich war. Und ja, darüber können wir und müssen wir reden.
Ja. Und warum ich jetzt hier gerade die Switch 2 überhaupt in die Hand genommen habe? Weil Verstappen die heute erwähnt hat. Und zwar hat er gesagt, für eine bessere Vorbereitung hat er seinen Simulator gegen eine Switch 2 eingetauscht, mit Mario Kart trainiert und eben das auch mit dem blauen Panzer und den Pilzen erwähnt. Ja, Ralf, Max Verstappen bleibt weiter sehr, sehr kritisch. Sagt auch, er wünschte, er hätte mehr Spaß. Ist da so ein bisschen zwiegespalten zwischen, ihm macht es Spaß, mit dem Team zu arbeiten, aber eben nicht mit diesen Autos zu fahren. Wie hast du ihn heute jetzt erlebt?
Authentisch wie immer. Ist mir egal, was die Leute denken. Der sagt, was er denkt. Natürlich war es sehr zynisch und wieder sarkastisch, jetzt wieder mit Mario Kart um die Ecke zu kommen. Aber das ist halt seine Art, ich sag mal, seinem Frust freien Lauf zu lassen. Und ich fand es sogar nicht dumm und über den Tellerrand hinaus ziemlich intelligent sogar, dass er den Vergleich bringt. Und eins ist klar, er lässt es nicht kaufen, er lässt sich auch nicht umbiegen. Und er sagt immer noch, wenn er eine Meinung hat, was er denkt. Und ja, das finde ich, ist ein großer Charakterzug und auch eine Art Vorbildfunktion. Es gab ja Leute, auch von unseren Kollegen, die haben die in Kommentaren die Formel 1 euphorisch gelobt, die beste Formel 1 aller Zeiten. Also ich glaube, denen fehlen ein paar Jahre. Und zwar nicht nur Lebenserfahrung, sondern ja, sagen wir mal so, wir müssen uns entscheiden, ob wir den Entertainment-Faktor à la Hollywood jetzt wollen oder immer noch ein bisschen Sport. Darum geht's.
Ja, also ich habe da jetzt auf Twitter sämtliche Analysen gesehen, wer wie seine Energie eingesetzt hat und sowas. Das ist ja auch an sich irgendwie spannend und alles, aber das ist eben nicht die richtige Spielwiese da, die Formel 1. Eben dann halt sowas wie Formel E. Ja, generell, sie sind ja auch dran, das hat Verstappen mir auch gesagt, die sind im Austausch mit Formel 1 und FIA. Und wenn jetzt wirklich die zwei Überseerennen, nein, Übersee ist es nicht, Nahostrennen ausfallen sollten aufgrund dieses Konflikts, vielleicht kann man genau in diesen 4 Wochen dann, die wir da Pause haben, nämlich was noch korrigieren. Das wollen sie überprüfen, irgendwie einen Verbrenner doch irgendwie hochzuschrauben, dass man da ein bisschen mehr Kraftstoff durchlässt und sowas. Batteriemanagement reduzieren, Rekuperationslimit senken, Batterieausschüttung minimieren. Also da gibt's Möglichkeiten ohne Ende, Superclipping erhöhen, dass man nicht so oft Superclipping machen muss. Also, nur das mal zusammenfassen. Ansonsten guckt einfach die anderen Videos, was man da so machen kann und von uns und was die Probleme
also da genau sind. Also hauptsächlich geht es um 2 Dinge, die ich so erfahren habe. Was sie sofort so schnell wie möglich ändern wollen, ist, und wenn es eine zweite Einführungsrunde gibt, dass man beim Start den Batterie, also den Elektromotor zuschalten kann. Ja. Und zwar tut mir das für Ferrari leid, weil die haben sich da wirklich einen Vorsprung durch Technik gearbeitet mit dem kleinen Turbomotor. Aber es geht hier um Sicherheitsgründe. Mhm. Zum Beispiel Lawson und Colapinto, das hätten mega Crash geben können, weil der eine halt fast nicht wegkam und der andere dann schon mit Übergeschwindigkeit auf den Zug gefahren ist. Das ist halt ein Sicherheitsaspekt. Wenn man jetzt es schafft, dass die Batterien beim Start voll sind und ein Elektromotor zuschalten kann, ist natürlich dieses reine Turboloch oder ich sag mal, das Turboloch, das Ferrari nicht hat beim Start und den Vorteil hat und diese Geschwindigkeitsunterschiede bis zur ersten Kurve kann man damit reduzieren und dann ist zumindest ein Sicherheitsaspekt vom Tisch, sagen wir mal. Das würde schon helfen. Das Zweite ist, wie du gesagt hast, dass man vielleicht das Verhältnis Verbrennungsmotor, Elektromotor ein bisschen ändert. Ich sag mal 75-25. Es gibt da Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob man das dieses Jahr machen kann. Du kannst ja bei dem Verbrennungsmotor Benzin durchschluss, Turbola. Du kannst ja alles Mögliche machen, um dem mehr PS zu geben. Ich kann mich erinnern, 2014 hatte ich eine Werksführung in Brixworth mit Andy Cowell zusammen, der damals den Hybridmotor für Mercedes entwickelt hat. Das war ja die erste große Regelrevolution. Und jetzt haben wir ja ein bisschen Déjà-vu, was zumindest Mercedes betrifft. Da kommen wir aber später drauf. Und dann hat er mir gezeigt, wie sie mit Petronas arbeiten, Elektromotor, Hybrid, wie das alles funktioniert, was sie investiert haben, wie sie geforscht haben. Zum Beispiel, dass eine Benzinprobe von Petronas nach 2 Wochen schon wieder nichts wert wäre, weil sie nochmal eine neue hatten und der ganze Verbrennungsmotor dann mit dem ganzen neuen Sprit nochmal neu justiert werden muss. Das war ganz interessant. Aber die entscheidende Frage war, wenn die alle Freiheiten hätten, keine Restriktionen, was Verbrennungsmotor und Elektro betrifft, wie viel PS hätten die denn damals schon rausholen können? Da sagt er 2000. Und wenn ich mir das überlege, ist halt beim Verbrennungsmotor auch so viel Luft nach oben, dass man das eigentlich mit ein paar Stellschrauben, wie auch immer die aussehen, ziemlich schnell ändern könnte. Das ist, da könnte man schon ein bisschen mehr den Fahrer wieder nach vorne bringen, weniger Energiemanagement, wieder mehr natürliche Überholmanöver. Ich glaube, da sind die gerade dran. Die haben auch Verstappen und Leclerc und Hamilton zugehört, die 4. Und haben da ein bisschen Input gekriegt. Jetzt gucken wir mal, wie schnell sie das umsetzen können.
Ja, stimmt. Sprit ist auch ein guter Punkt, den du da erwähnt hast. Generell spannender ja. Einblick da mit Kaul. Denn wir haben ja diesen Biosprit und wenn man da, weiß ich nicht, irgendwie einen effizienteren nimmt, dann hat man ja auch schon mal Möglichkeiten. Die Frage ist natürlich auch mal, wenn man sagt Kraftstoffdurchflussmenge, wie groß ist der Tank? Also das ist natürlich auch ein Faktor, wie viel kann man da noch extra reinschütten? Denn wenn man die Kraftstoffdurchflussmenge erhöht, muss man auch einen größeren Tank haben.
Ja, ich weiß nicht, ob man das so schnell erinnern kann. Ich glaube, die haben jetzt einen 70-Kilo-Tank und du müsstest ja ein Auto völlig umkonstruieren, wenn du natürlich mehr Sprit verbrauchst, auch einen größeren Tank. Ob das jetzt so schnell dieses Jahr umzusetzen ist, da bin ich mir halt nicht so sicher. Da müssen sie sich was anderes überlegen. Weil die Autos dann stehen bleiben, weil sie keinen Sprit mehr haben, das wollen wir ja auch nicht sehen. Also das könnte ein Problem werden, was diese kurzfristige Lösung betrifft. Aber ich glaube, für nächstes Jahr, wenn man sagt, ihr dürft jetzt müsst einen größeren Tank bauen, dann werden die Autos wieder ein bisschen schwerer, ja, aber vielleicht kann man irgendwo anders an Gewicht sparen, könnte das ein Ziel sein. Ob das dieses Jahr, wie du es ansprichst, wegen des Tanks möglich ist, da bin ich mir halt noch nicht so sicher. Aber die Formel 1 ist gefordert und anscheinend haben sie auch registriert, dass nicht jeder Fan, dass die geilste Formel 1 aller Zeiten findet, sondern sie hören auch auf Journalisten mit vieler Erfahrung und Fahrer, die besonders sagen, nee, das ist immer noch Fahrer-WM, aber im Moment ist es eine Ingenieurs-WM und versucht da mal die Balance wieder zu finden.
Ja, Thema Kühlung ist dann natürlich auch, wenn wir mit dem Motor hochgehen, das wird auch wieder ein bisschen schwieriger. Aber wie du schon gesagt hast, irgendwas wird da gemacht werden können. Und weil du gerade gesagt hast, dass man das Gewicht dann mit dem zusätzlichen Sprit wieder einsparen kann, wenn wir nicht so viel künstlich rekuperieren müssen, dann kann man auch wieder bei der Batterie ein bisschen abzwacken. Gut, Ralf. Aber gut, das wäre dann wieder ein größerer Umbau. Ja, Ralf, also haben wir das mal eingeordnet. Charles Leclerc sagt übrigens, also ich weiß jetzt gar nicht, wer sie hat, künstliches Racing. Gut, der ist natürlich froh, dass der Ferrari keine Gurke dieses Jahr ist. Aber so rein auf die Überholmanöver bezogen, fand er das jetzt eigentlich gar nicht so künstlich. Wie stehst du da zu seiner Aussage?
Naja, wäre so einfach an Russell vorbeigekommen, wenn der an der Stelle, wo er die Batterie, den Elektromotor hatte, den nicht gehabt hätte, bezweifle ich. Der Ferrari ist ganz gut, ist auch meine große Hoffnung, was die Spannung betrifft. Ich nehme es ihm nicht übel, dass er das so sagt, aber ich meine, die Jungs haben ja auch eine Presseabteilung und man darf denen jetzt nicht übel nehmen, dass die das auch jetzt aus politischen Gründen sagen, ob die dann wirklich so denken, das ist nochmal eine andere Frage.
Ja. Gut, aber das ist ja auch nur ein Aspekt von denen, die wir angesprochen hatten. Verstappen hatte selbst noch gesagt, also er will schon diese ganzen Langstreckenrennen fahren, also nicht nur Nürburgring, ist ja jetzt offiziell, dass er fährt, haben wir ja schon drüber gesprochen, aber da wurde heute auch zu befragt. Mhm. Er will aber auch in einem knackigen Rennfahreralter und nicht, wenn er irgendwie 40 ist, noch, eigentlich auch eine Spitze gegen Hamilton und Alonso fällt mir gerade ein. Da will er jedenfalls die Langstreckenklassiker eigentlich vorher alle abklappern, muss aber nicht zwingend dafür aus der Formel 1 raus sein. Was denkst du, was kommt da nach Nürburgring als nächstes auf uns zu?
Ich würde sagen, jetzt mal erfolgsunabhängig, natürlich ist das Team mit Lucky Auer an ihm und Giungardella und Gunnar fahrermäßig bärenstark besetzt. Und wenn die keine großen technischen Probleme haben, gelten sie zumindest als Mitfavorit, das muss man so sagen. Aber ich glaube, es geht Max Verstappen nicht ums Gewinnen oder nicht Gewinnen. Klar, jeder gewinnt gerne, er auch. Aber die Herausforderung, Nordschleife, 24-Stunden-Rennen fahren am Limit mit zugegebenermaßen langsamen Autos Formel 1, aber trotzdem GT3 Autos auf der Nordschleife, das ist schon eine Herausforderung. Und das macht ihm halt Spaß und das fehlt ihm gerade in der Formel 1. Das muss man schon ernst nehmen. Und er ist sowieso, er liebt die Nordschleife und das nicht nur seit heute oder letztem Jahr. Ich habe eine Geschichte gehört, dass er schon vor 3-4 Jahren mit dem Red Bull eine Demofahrt da machen wollte, weil er vorher ein Video gesehen hat von Timo Bernhard, das ist legendäre Video, wo sie mit dem Le Mans Porsche und Andy Seidel als Projektleiter damals den Rundenrekord der Nordschleife gebrochen haben. Also wirklich, das ist Wahnsinn, das Video. Da siehst du, welchen Speed auf dieser engen Nordschleife da entwickelt werden kann. Das sieht man sogar in der Inboard-Kamera schon. Und da hat Helmut Marko, der damals ja noch in Verantwortung war, das gleich durchschaut und gesagt, von wegen Demofahrt, der will den Rundenrekord brechen, ist mir zu gefährlich ohne Testfahrten und hat dann Riegel vorgeschoben. Aber ich glaube, das hat er immer noch im Hinterkopf.
Meinst du, der macht das noch, dass er den Rekord sich schnappt?
Ja.
Kann ich mir auch vorstellen.
Ja, der braucht ja jetzt Herausforderungen. In der Formel 1 hat er den Moment nicht. Er sagt ja, es macht ihm schon Spaß, mit dem Team zu arbeiten, auch mit dem Motor, mit der Motorabteilung der eigenen von Red Bull. Aber das Fahren selbst macht ihm halt keinen Spaß. Das darf man nicht unterschätzen.
Aber das wäre doch eigentlich auch nicht. Ja.
Willst du einen Messi sagen, geh da raus und spiel, wenn er eigentlich gar keine Lust hat, das ist dann auch ein Problem. Und nochmal, mich erinnern die Leute, die jetzt sagen, die geilste Formel 1 aller Zeiten, jeder kann seine Meinung haben, an Leute, die auch einen Fußballturplatz auf 10 Meter Breite bauen lassen würden, nur weil es mehr Tore gibt und das Entertainment dann vielleicht für einige Leute besser ist. Also da muss man schon gucken, was man wirklich will.
Ja, ja genau, und Spa, Le Mans, Daytona und so, das wird auch noch alles fahren. Weil du gerade sagst, Marco hat einen Riegel vorgeschoben. Also es wäre also
damals,
ja, genau. Aber Red Bull ist doch eigentlich gerade für solche Sachen hier mit Stratosphärensprung und sowas und diese mega Adrenalinsportarten bekannt, dass sie sowas unterstützen. Wäre doch eigentlich jetzt mittlerweile wirklich eine coole Aktion.
Ich glaube wirklich, dass er das noch im Hinterkopf hat. Und ich finde es auch faszinierend, wie die Erzfeinde Mercedes und Red Bull gerade, was die 24 Stunden betrifft und Max Verstappens Einsatz an einem Strang ziehen.
Ja.
Da gibt es tolle Videos von Red Bull und Verstappen-Team mit dem GT3 von Mercedes. Auch die Presseaussendung von Mercedes fand ich total cool. Und gar nicht gegen Red Bull, sondern die ziehen plötzlich an einem Strang, um dem Fan ein wahres sportliches Entertainment zu bieten. Das hätte ich auch nie gedacht, dass es so weit kommt. Und das sehe ich jetzt positiv. Also im Motorsport funktioniert eine gewisse Abrüstung und Leute, die vorher im Krieg lagen, arbeiten plötzlich zusammen. Kann man ja auch mal als gutes Beispiel sehen.
Ja, also es wäre auf jeden Fall nach der Saison 2021 noch undenkbar gewesen, nach dem Abu Dhabi-Finale. Aber ja, jetzt haben wir Mercedes AMG GT3 mit Red Bull Livery drauf. Also wir hatten ja schon den Ferrari in der Formel 1 mit Red Bull, das sah auch schon befremdlich aus. Und jetzt aber den AMG GT3. Also,
ja, und der geht auf Verstappen total auf. Nochmal, er hat mehr oder weniger Auftrag, bitte, die bauen ja irgendwann ein neues GT3-Auto und ich glaube, er ist mittendrin auch da, die Tipps zu geben, wie man das noch besser machen könnte. Also das ist im Moment, glaube ich, sein Projekt, wo er am meisten Spaß hat und am meisten aufgeht.
Gut.
Und ehrlich gesagt, ich kann es verstehen.
Dann, Ralf, jetzt haben wir China. Natürlich wieder eine ganz andere Strecke, mehr harte Anbremspunkte als noch in Melbourne. Haben auch viele geschrieben, eine Worst-Case-Strecke für dieses neue Reglement. Und wo noch keiner Herr dieser Batteriemanagement-Lage ist. Wird das in Shanghai nicht ganz so schlimm oder vielleicht mit der ganz langen Gerade sogar noch schlimmer? Was erwartest du da eigentlich?
Es gibt zwei Fragen, die ich in Shanghai beantwortet haben will. Ganz einfach. Die erste ist, war Melbourne wirklich so ein spezielles Rennen, wo alles Schlimme, was das Reglement bietet, zusammenkam. Auf dem Papier ist China ein bisschen besser, was die Batterieaufladung betrifft, weil es viel mehr härtere Bremspunkte gibt. Ja, es gibt auch die lange Gerade, aber da will ich sehen, dass in Mercedes nicht viel länger plötzlich wie in Melbourne den Elektromotor nutzen kann, dadurch einen riesen Vorteil hat, weil sie einen super Job gemacht haben. Vielleicht kann man das in China, relativiert sich das ein bisschen, die Hoffnung habe ich, sicher bin ich mir nicht. Auf dem Papier sieht es so aus. Und zweitens ist, was den Vorsprung von Mercedes betrifft, kann zum Beispiel, da ist meine Hoffnung, Ferrari, den in China aufgrund der Strecke wenigstens ein bisschen verkürzen. Das kann ich noch nicht beantworten, aber es ist meine Hoffnung, dass ich das sehen will. Vor allen Dingen, weil, egal wie das Reglement ist, es gibt ja immer Autos, die zu einer bestimmten Strecke passen. Auch wenn das Reglement ändert. Und China und Ferrari, speziell Lewis Hamilton, haben bisher immer gut gepasst. Ich erinnere daran, dass Lewis Hamilton letztes Jahr in China den Sprint gewonnen hat. Der gilt zwar nicht als Rennsieg offiziell, aber es war ein Autorennen, das er mit dem Ferrari gewonnen hat, wenn auch ein verkürztes. Und da hoffe ich ein bisschen drauf, dass Ferrari aufgrund schon seiner DNA in China, egal wie die Elektromotoren einfach vom Chassis her schon besser gut dasteht. Das ist meine Hoffnung, ob das wäre sehr wichtig, weil sonst fährt Mercedes wieder Kreis um alle.
Ja. Ja, ich glaube, gerade so die ersten zwei Sektoren dürften da noch mit den vielen Bremspunkten und da, wo man es wieder ausschüttet, das dürfte eigentlich vom Racing, denke ich, ganz okay noch sein, aber dann mit der Geraden, da ist die Batterie ja eigentlich schon bei der Schneckenkurve, bei dieser langen Rechts schon am Kämpfen. Gut, werden wir natürlich beobachten und wir haben ja natürlich ein Sprintwochenende, Ralf, ne? Nur ein Training.
Ja.
Da hat man jetzt auch nicht viel, also Möglichkeiten, viel mit dem Batterie ausschütten und einsparen, wieder zu testen.
Ist eher gut für Mercedes, denn je weniger freie Trainings, Testtrainings, sage ich mal, die haben, desto weniger können sie ja ihre noch jungfräulichen Erfahrungen mit dieser neuen, mit dem neuen Energiemanagement, die anderen verarbeiten, sage ich mal. Und da hat Mercedes halt einen mega Vorsprung. Die wissen genau, was sie machen sollen, um die Batterien, ich sage, den Elektromotor früher und auch länger einsetzen zu können und so weiter. Das ist halt, ja, ein Software-Programmier-Vorteil. Und da gibt es ja jetzt auch negative Stimmen, dass Mercedes unfair ist zu den Kundenteams. Können wir drüber reden, sehe ich anders. Aber ja, ich hoffe, dass da halt aus allen Gründen der Abstand kürzer wird, weil sonst könnte es eine langweilige Saison werden.
Jetzt hast du es gerade das Thema schon aufgemacht. Geht natürlich um McLaren, vor allem die da so ein bisschen auf die Barrikaden gehen.
Aber auch Williams.
Auch Williams, ja, und James Wolff hat sich da auch kritisch geäußert. Ja, was ist denn da eigentlich gerade genau das Problem? Also sie haben ja jetzt auch in Melbourne die gleiche Motorenausbaustufe, sie haben die gleiche Software auch. Sie haben natürlich einen anderen Abgestellten dafür, der sich um die Software kümmert und generell müssen sie das selber anwenden, das Ganze. Und da hat Mercedes natürlich einen massiven Erfahrungsvorsprung. Ja, kannst du daher überhaupt die Kritik von Stella und Vowles verstehen? Ich meine, am Anfang eines neuen Reglements ist es einfach doch auch die Natur, dass die Kundenteams im Nachteil sind, oder?
Fangen wir mal anders an. Mercedes hat jetzt, was den Motor betrifft, Millionen Summen investiert, um den dahin zu bringen, wie er in Melbourne war. Das ist wirklich ein Déjà-vu zu 2014, da hatten sie auch den riesen Vorsprung. Und den kann ich auch verstehen, denn warum sollen sie denn, wenn sie die ganze Arbeit, das Geld in die Hand nehmen, nicht auch einen kleinen Vorteil davon haben? Denn wir leben in einer Leistungsgesellschaft und sie machen ja nichts, was dem Reglement nicht entspricht. Sie müssen die gleichen Teile an McLaren liefern, wann auch immer. Auch die gleiche Software, was McLaren dann daraus macht, ist eine andere Sache. McLaren hat halt das Problem, dass sie glauben, dass die Mercedes-Technik aus Brixworth, die für das Team abgestellt werden, entweder nicht alles wissen oder nicht alles sagen wollen, wie man diesen Motor optimal, ich sag's mal, programmiert. Das wirft sowohl Williams, aber so wie ich das verstanden habe, auch Stella vor. Aber Stella sollte man überlegen, wer sie zum Weltmeister gemacht hat. Das war auch Mercedes. Ohne den Mercedes-Motor, wenn sie bei Renault geblieben wären. Ich meine, das hat er damals an die Seite überschaut und gesagt, wir brauchen jetzt den Mercedes-Motor, um den nächsten Schritt zu machen. Also mit Renault wären sie gar nicht so weit gekommen. Ist das jetzt, ja, ein bisschen dankbarer könnte er ja auch sein, nur Formel 1 und Dankbarkeit, das passt nicht zusammen. Aber dann kann man auch sagen, wenn Mercedes jetzt einen kleinen Vorteil hat, warum sollen sie den nicht nutzen?
Ja, sie halten sich
also an der Mauer. Rollstelle würde ich mir auch nicht gerne 3 Jahre anhören vom Vorstand. Wieso verlieren wir gegen unser Kundenteam? Das ist halt eine Gratwanderung. Ich glaube, Mercedes macht in meinem Sinne alles richtig. Und wenn McLaren soll jetzt mal nicht so rumjammern, sondern sie hätten ja auch einen eigenen Motor bauen können wie Red Bull, die das Risiko eingegangen sind, jetzt noch ein bisschen hinterherhinken, aber trotzdem einen super Job gemacht haben, dann wäre das Problem halt gelöst. Und was Williams betrifft, es war nicht die Mercedes schuld, dass das Team von James Vowles, dem übrigens ehemaligen Mercedes-Chefstrategen, der eigentlich wissen müsste, wie das funktioniert. Es war nicht das Mercedes-Problem, dass Williams die ersten Testfahrten versäumt hat, weil sie einfach das Chassis nicht hingekriegt haben, sprich Crashtest.
Ja. Ja, gibt natürlich auch dann irgendwie die Stimmen, die jetzt dann sagen, ja, wenn man so einen Motor halt auch liefert, dann muss man halt auch genau sagen, wie das Ding funktioniert. Es ist so eine
sportphilosophische
Diskussion.
Das kann man auch gerne sagen, bin ich völlig bereit zuzuhören, ich habe eine andere Meinung. Ein bisschen Vorteil durch Leistung, bei den Millionen oder Milliarden, um die es da geht, bitte. Also Mercedes hat viel getan, aber ein Sozialzentrum sind sie jetzt auch nicht.
Ja, ich finde auch, das ist auch einfach dann wieder so ein bisschen mehr, also die haben ja die Hardware bekommen und die Software. So, und ihr müsst, ich finde, das ist dann aber auch wirklich eine Teamleistung halt zu sagen, klar, Mercedes hat da den Vorsprung, aber sie bauen ja auch den Motor und ich finde, es ist dann auch eine Teamleistung halt so rausbekommen, wie gehe ich am besten mit dem, was ich habe, um. Also ich bin da eher auch bei
dir. Also ich glaube, die Mercedes-Software-Spezialisten, die jetzt bei McLaren oder Williams arbeiten, die tun alles, was sie können. Ich glaube nicht, dass man den Vorwurf, aber wissen die alles, was das Mercedes-Werksteam macht? Ja. Müssen die das alles wissen? Nee, glaube ich nicht. Die tun ihren Job und mit allem, was sie haben, aber wenn du halt nicht alles weißt, dann kannst du auch nicht alles so programmieren. Und das müssen sie jetzt zusammen mit McLaren halt lernen und rauskriegen. Fertig.
Ach, was wäre das für eine Formel 1, wenn man einfach nur beim Bremsen rekuperieren würde und auch nach vorne, was auch möglich wäre, was in der Formel 1 klappt, was in Le Mans klappt und was auch ohne Allrad geht und jeder einfach bremst, rekuperiert und abruft, der Fahrer, wie er will und man so eine Software und so gar nicht dahinter braucht. Gut, Ralf, wir machen weiter. Ferrari. Die haben ihren Macarena-Flügel jetzt dabei, haben es auch schon montiert. Werden sie zumindest mal im Training einsetzen und dann wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, auch mit dem Melbourne oder mit einer Spezifikation zumindest vergleichen. Du hast ihn sicherlich auch bei den Testfahrten ja gesehen, wie der sich so wieder einmal komplett durchschwingt, extrem wenig Luftwiderstand hat. Das wird natürlich dann in China auf der langen Geraden zum Vorteil sein, ne?
Ja, hoffe ich, weil ich finde das total gut, dass sie so innovativ waren. Sie waren ja jahrelang eher konservativ unterwegs, was so neue Ideen betrifft. Ich finde gut, dass sie das riskiert haben und gemacht haben. Einfach nur positiv. Ob man den jetzt Macaroni, Spaghetti oder Döner Flügel nennt, ist mir völlig wurscht. Hauptsache funktioniert.
Ja, schon mal gab es mehrere Spitznamen und Videos ja auch im Netz zu dem Wing. Du hast eben schon eine Einschätzung abgegeben, so ein bisschen, wer wie an Mercedes dran sein könnte, also dass du darauf gespannt bist. Was ist so jetzt deine Erwartung eigentlich? Also denkst du, dass Mercedes da schon auch im Rennen dann erst am Ende so ein bisschen mehr gezeigt hat, dass Ferrari da nicht nochmal rankam und die schon dominant sind? Oder kann Ferrari da besser mithalten? Und was macht ein Max Verstappen? Was kann der gegen Mercedes-Dominanz machen?
Also nochmal, Ferrari ist meine große Hoffnung, das habe ich ja erklärt, weil China sowieso zu der DNA des Autos passt oder egal, auch letztes Jahr schon Hamilton das Sprintrennen gewonnen hat. Da hoffe ich schon allein, dass deshalb vom Chassis her China dem Ferrari noch mehr liegt als Melbourne. Allerdings, wir reden hier von einem Riesenvorsprung von Mercedes. Der kam gar nicht so raus, weil, wie gesagt, es gab diese Überholmanöver, Leclerc mit einem super Start, dann haben sie sich gegenseitig überholt, die ersten Runden, Russell und er, aber das lag ja nicht, weil der Fahrer plötzlich später gebremst als an der andere, sondern es war künstlich, weil die Batterien bei dem einen leer waren, bei dem anderen nicht, muss man so sagen. Was man aber auch sagen muss, was die Spannung betrifft, zum Glück hat ja Antonelli den Start ziemlich versiebt, der kam ja als Siebter aus der ersten Runde raus zumindest oder nach dem Start. Und als der mal voll fahren musste, auch als die anderen nicht umgingen, war der fähig, das kann man sich angucken, eine Sekunde schneller zu fahren als der Rest. Und das zeichnete den Mercedes-Vorsprung aus. Der war plötzlich dran, obwohl die anderen trotzdem freie Fahrt hatten. Und das war beängstigend. Und ab da gab es ja kein Rennen mehr. Also wenn die Überholmanöver, die es am Anfang gegeben hätte, am Ende des Rennens gegeben hätte, hätte ich gesagt, wow, das ist ja gar nicht schlecht und spannend, aber die gab es leider am Anfang und wir wissen auch warum.
Ja, und Verstappen, was kann der anbieten?
Verstappen? Ja gut, da ist ja Luft nach oben, was das Chassis betrifft. Die haben 10 Kilo Übergewicht. Mhm. Das weiß man mittlerweile. 10 Kilo sind je nach Rennstrecke schon 2, 3, 4 Zehntel von vornherein, die du langsamer bist. Je mehr du abspecken kannst, desto schneller bist du allein vom Chassis her. Und jetzt müssen sie noch das Untersteuern in den Griff kriegen, das hast Verstappen, damit kam Hatscher besser, ein bisschen besser klar. Und was den Motor betrifft, da sind sie ja noch ganz neu unterwegs und trotzdem ganz gut. Hatschers Motorschaden war nicht gut, ja. Aber was den Motor betrifft, wenn ich das jetzt das mit Honda vergleiche, wo sie vorher waren, sind sie gut dabei dafür, dass sie das erste Jahr den einen gebaut haben. Also sowohl Ferrari als Red Bull sind meine Hoffnungsträger, was, wenn es darum geht, den Mercedes-Vorsprung, der im Moment schon immens ist, drastisch zu verkürzen noch innerhalb der Saison. Wird schwierig genug. McLaren habe ich da eher weniger auf der Rechnung.
Ja, die müssen erstmal gucken, wie man das alles anwendet, jetzt mit dem zugelieferten Aggregat.
Du hattest ja nicht auch, nur deswegen, ja. Wenn ich dich unterbreche. Nee. Ich glaube einfach, dass McLaren Auto einfach nicht so gut ist dieses Jahr. Und dass sie jetzt mit dem Finger nur auf Mercedes zeigen, aber vergessen, dass sie auf der Chassis-Seite vielleicht auch einen Rückstand haben.
Wobei, da muss man das Stella sagen, das hat er nach dem Rennen auch gesagt, also dass sie daran auch arbeiten müssen.
Zumindest auch ja, das müssen sie auch, weil es ist nicht nur der Motor, sondern dadurch, dass es das neue Reglement gab, ich sage mal, weniger Abtrieb, mehr mechanischer Grip, was schon immer eine Mercedes-Kernkompetenz war und McLaren ganz auf Aerodynamik gesetzt hat und da hinken sie jetzt einfach hinterher. Also auch das Auto ist einfach nicht so gut.
So, Ralf, dann will ich noch Aston Martin mit reinnehmen, die ja weiterhin mit einem Teilemangel, hatten sie ja schon allein mit den Batterien massive Probleme in Australien. Das ändert sich jetzt auch nicht in China eine Woche später. Erst in Japan soll das da besser werden, müssen da also ins Risiko gehen am Wochenende. Alonso hofft trotzdem auf ein normales Training und Quali zumindest. Ja, und vielleicht auch eine ganze Runden und vielleicht auch eine ganze Renndistanz. Was erwartest du da?
Vor allen Dingen hat Alonso jetzt irgendwie eine kleine Verletzung, habe ich gehört. Mhm. Und das ist natürlich, gibt eine Verletzung an meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob es Nackenprobleme sind oder sonst was. Irgendwas hat er jedenfalls, wo er sich gehandicapt fühlt und vielleicht gar nicht fahren kann. Oh. Aber was aber wirklich verletzt ist, seine Seele. Das würde er nicht so sagen. Ich habe gehört, er stänkert schon wieder rum innerhalb des Teams. Macht nach außen noch einen ganz guten Eindruck, schützt das Team so ein bisschen, aber haut wohl ziemlich auf den Tisch, was, wenn es um interne Dinge geht. Und das kann auch sehr schnell demotivierend wirken, aber Alonso ist so, wie er ist. Er ist wahrscheinlich auch deshalb nur zweimal Weltmeister, weil er halt innenpolitisch bei den Teams auch oft zu sehr über die Stränge geschlagen hat. Es ist halt, wie es ist. Und ich glaube, das macht dabei Aston Martin, hat man gehört, auch wieder.
Ja. Ja, gut, da ist genau von Handgelenk, also aufgrund dieser Vibration und er ja auch schon super lang Formel 1 gefahren ist und jetzt steigt das auf seinen Körper mit dieser Vibration erst recht. Also Handgelenk und Nacken sollen da die Probleme sein und könnten sogar laut dem spanischen Journalisten dazu führen, dass er ja vor dem Saisonende schon die Karriere beenden muss, weil dieses Auto.
Ja, ich glaube aber, die Handgelenkprobleme wären nicht so groß, wenn er jetzt in Russell oder Antonellis Auto sitzen würde. Behaupte ich einfach mal.
Ja. Aber gut, da muss man auch sagen, da stecken wir nicht drin, wenn das Team selbst sagt, oder Alonso hat es auch gesagt, 25 Runden kann er maximal fahren. Ich glaube, Newey war es. Aston Martin hat von 18 Runden oder so gesprochen. Also, das zeigt ja schon, dieses Auto ist anscheinend wirklich gesundheitsgefährdend.
Kann ich nicht beurteilen, da müsste ich selbst fahren. Also, was ist hier Gesundheit? Also, es ist auf jeden Fall motivationsgefährdet. Das steht auf jeden Fall fest. Gesundheitsgefährdend lassen wir mal weg. Was Gesundheit betrifft, da hat Alonso schon viel mitgemacht, böse Crashe überlebt, unverletzt, mehr oder weniger und sogar schon mal einen Stromschlag gekriegt. Also, da ist die Narben, die man nicht sieht, die sind zahlreich vorhanden bei ihm.
Auf jeden Fall. Ja, und das mit den Vibrationen haben sie ja auf jeden Fall schon ein bisschen besser in den Griff bekommen. Sie sind ja auch in Melbourne im Rennen länger gefahren, zumindest ein bisschen. Gut, also das ist ein kleiner Mutmacher für Aston Martin, dass sie ungefähr eine halbe Renndistanz geschafft haben. Ja, also werden wir mal sehen, was da geht für den Asturier und den Kanadier.
Ja, und dann haben wir noch unser deutsches Team, ne? Mal gucken, was da geht.
Ja, Audi haben wir auch noch. Die haben jetzt die ersten Punkte gesammelt, ne? 2 Stück. Der Wade hat sich da auch ein kritisch, also das heißt kritisch geäußert. Er hat gesagt, er findet das eigentlich alles total cool. Jetzt haben wir da so einen schönen Energiekampf an der Spitze oder überhaupt in der Formel 1. Ja, was erwartest du von Audi am Wochenende?
Nach dem neuen Werbefilm, den sie jetzt geschaltet haben, habe ich jetzt bei der Champions League den Werbeblock gesehen mit Vorsprung durch Technik, angefangen mit dem Auto Union von Bernd Rosemeyer, Mittelmotor, Vorsprung durch Technik, Quattro, Walter Röhrl und so weiter, Rallye, Vorsprung durch Technik, 5 Zylinder in der IMSA-Serie in Amerika, wo andere 8 hatten, Vorsprung durch Technik, und dann kam das aus, und jetzt sind wir in der Formel 1. Na schön, dann schauen wir mal, wie sie den Vorsprung durch Technik jetzt in der Formel 1 hinkriegen. Ich sehe das im Moment noch nicht so. Ja. Und was den 9. Platz betrifft, den haben sie ja nochmal, auch letztes Jahr schon hingekriegt, als sie das gleiche Team waren, nur einen anderen Namen hatten. Die sind seit 4 Jahren dabei und ich hoffe, dass sie diesen Sprung dieses Jahr machen und nicht in China. Wer weiß. Ich erwarte auf dem Antriebssektor auf jeden Fall, dass sie mit Mercedes auf Augenhöhe am Ende des Jahres sind. Das ist wirklich die Erwartung, die ich habe. Beim Chassis kann man ihnen mehr Zeit geben. Aber der 9. Platz von Bortoletto wäre eigentlich ein 11. gewesen, wenn nicht Piastri sich selbst ausgeschaltet hätte und hat ja nicht die Motorprobleme, kann man mit ziemlicher Gewissheit sagen, das wären keine Punkte geworden.
Ja, und eventuell brauchen sie auch da das Rennglück in China. In diesem Sinne, Ralf, danke für deine Zeit. Morgen melden wir uns nach dem Sprint-Qualifying wieder. Da hat sich auch ein bisschen was geändert übrigens, also wisst ihr, jetzt scheiden mehr Fahrer aus. Die Zeiten sind zwar noch gleich. Ah, übrigens, wenn jetzt eine rote Flagge im Training gibt, weil wir auch nur ein Training haben, kann die FIA jetzt auch sagen, da halten wir die Zeit an. Ansonsten wird ja in einem Formel-1-Training die Zeit einfach weiter runter.
In einem freien Training. Beim Qualifying haben sie immer schon angehalten.
Ja, genau, das schon. Aber halt nur in einem normalen Training wird das da jetzt auch dann
wahrscheinlich. Ja, wäre vernünftig.
Ja, definitiv. Ansonsten ja, ist es noch chaotischer als ohnehin schon. In dem Sinne, bis morgen. Ciao.
Ciao.